Wenn ein Milchviehbauer sowieso schon im Schnitt am Tag, und da reden wir von 7 Tagen, 12 Stunden die Woche arbeitet und macht vielleicht mal 4 Tage Urlaub im Jahr, wie soll er diesen einen Monat noch auffangen? Wie viele Stunden soll er noch arbeiten?
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Stell dir vor, du kannst mit einem Mann sprechen, dem Nachhaltigkeit quasi in die Wiege gelegt worden ist. Von Geburt an, weil er Landwirt ist. Klar, sind Landwirte nicht immer nachhaltig? Ja. Und genau dieser Landwirt, mit dem ich gleich reden werde, ist nicht nur nachhaltig unterwegs, sondern auch sehr, sehr erfolgreich in dem, was er tut. Und offensichtlich auch sehr populär, denn über 500.000 Follower bei Facebook folgen ihm. Markus Wipperfürth ist aber nicht nur Landwirt, er ist Macher, er ist Freund und vor allem, er ist Helfer. Er war einer derjenigen, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass so viele weitere Helfer nach der schrecklichen Flutkatastrophe im Sommer 21 ins Ahrtal gekommen sind. Einer, der das Herz am rechten Fleck hat und dem Nachhaltigkeit verdammt wichtig ist. Freut euch auf eine wirklich spannende, inspirierende und vor allem sehr, sehr ehrliche Podcast-Folge mit Markus Wipperfürth.
Endlich wieder eine neue Robin-Gut-Folge und das mit einem, was sage ich denn jetzt, Markus, mit einem der bekanntesten Landwirte Deutschlands, oder ist dir das zu groß?
Nee, das ist zu groß.
Das ist zu groß.
Ich bin ein ganz normaler Landwirt aus Köln, ne?
Ja.
Kurze Anfahrtstrecke, deshalb hast du mich ja nur eingeladen.
Ja, ich glaube, uns verbindet noch ein bisschen mehr. Und ich freue mich, dass du da bist und dass wir über all das sprechen können. Markus Wipperfürth ist da. Und vielleicht klingelt es jetzt wirklich nicht bei jedem. Aber du hast dir in so vielerlei Hinsicht einen Namen gemacht. Und zwar schon weit vor der Ahrtal-Katastrophe, wodurch wir uns näher kennengelernt haben. Du bist einer, der immer schon seine Meinung gesagt hat, der da auch schon früh erkannt hat, die sozialen Netzwerke zu nutzen. Warum war dir das schon damals so wichtig, in deiner Angelegenheit bei dem Thema Landwirtschaft auf Dinge aufmerksam zu machen?
Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Meinung über Medien gesteuert werden kann. Deshalb war die Meinung über Landwirte auch schon vor 10 Jahren recht schlecht. Und man hat sich auch immer mehr getraut, von den Medien über die Landwirte an Negativen zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du bist jemand, der lässt sich sowas nicht gerne gefallen. Und deshalb startest du jetzt mal selber einen Facebook-Kanal und stellst die Landwirtschaft dar, wie sie wirklich ist. Mit seinen oder mit ihren Problemen, aber auch mit den guten Seiten.
Ne? Ja, jetzt hat Markus das so ein bisschen beiläufig gesagt. Facebook-Kanal, wie viele Follower hast du?
Wir haben tatsächlich die 500.000 überschritten, sind jetzt bei 512.000, glaube ich.
Das ist echt viel. Du machst regelmäßige Live-Videos. Es gibt Videos, ich habe das damals zur Ahrtal-Zeit verfolgt, da waren stellenweise 10.000 und mehr live dabei. Da guckst du auf die Uhr, da warst du morgens um 9 Uhr irgendwo im Tal im Rahmen der Katastrophe und du denkst dir so, alter Falter, morgens um 9 Uhr gucken dir 10.000 dazu, wie du versuchst, die Dinge zu organisieren. Da reden wir gleich noch im Einzelnen drüber. Gehen wir den Schritt nochmal zurück, weil du gesagt hast, die Landwirte werden zum Teil auch nicht so gut dargestellt, die Bauernproteste immer noch in aller Munde und du musst mir jetzt mal helfen. Für mich ist der Beruf des Landwirts irgendwie zutiefst nachhaltig und auch zutiefst positiv besetzt. Woher kommt dieses komische Image?
Tja, das ist unser Arbeitsplatz auch zum Teil, den ja jeder einsehen kann. Ne? Du fährst durch die Gegend und fährst durch Felder. Und dann sieht man eben, was wir anbauen, was wir tun und was wir machen. Und dem entgegen stehen dann Probleme, die durch die wachsende Bevölkerung immer mehr werden. Ne? Sei es, dass das Grundwasser irgendwo Probleme bekommt oder Luftverschmutzung und dies, das und jenes. Weil wir ja eine reiche Industrienation sind. Und unser Reichtum kommt natürlich dadurch, dass wir im Prinzip die Natur ausbeuten. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Unser Handy, was wir dabei haben, wenn du mal schaust, wo unser Fußabdruck überall ist, von den Sachen, die wir nur am Körper tragen, dann ist das schon weltweit belastet. Aber wir sind immer regional vorhanden und wir müssen eben mit der Natur und in der Natur arbeiten. Und dass es da Probleme gibt, das wird uns dann immer angelastet.
Beschreib das mal, wie sich das in den vergangenen, ich sag mal, 10, 20 Jahren für euch als Berufsgruppe entwickelt hat. Ich will auf Folgendes hinaus. Also ich komme jetzt selber aus einer landwirtschaftlichen Region, auch aus einer landwirtschaftlichen Familie und weiß, dass das früher ein ganz anderes Arbeiten war. Ne? Da hat man mir gesagt, da hast du einen Ordner für das ganze Landwirtschaftsjahr, da war alles drin. Heute hast du einen Ordner und damit kommst du nicht aus pro Woche oder pro Monat. Was hat sich, wenn wir über Auflagen reden, wenn wir über Veränderungen reden, mach mal so ein paar Beispiele, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was euch in dem Beruf mal abgesehen von eurer eigentlichen Arbeit belastet.
Ja, ich kann es bei uns am Beispiel der Schweinehaltung darstellen. Als ich ein junger Bursche war, hatten wir zu Hause Schweine. Wir hatten Sauen und ein paar Mastferkel und den Schweinen ging es super. Wir hatten große Laufställe, die Schweine lebten draußen, konnten ein tolles Leben führen. Das Problem war einfach, wir konnten damit kein Geld verdienen, weil die Kosten irgendwann zu hoch waren, beziehungsweise die Preise so dermaßen gesunken sind für das Produkt, dass man normalerweise hätte einen riesen Maststall draußen bauen müssen vor dem Dorf. Und zudem kamen die Emissionsbelastungen, ne, dass man uns nahegelegt hat, den Betrieb lieber freiwillig zu schließen, bevor er dann geschlossen wird. Ortsnähe, Lärmbelastung, Geruchsbelästigung. Und damit ist unsere artgerechte Schweinehaltung, bei uns hatten die Schweine tatsächlich zum Teil Namen, geschlossen worden. Und man hat uns nahegelegt, diesen Stall im Außenbereich zu bauen, damals einen großen Mastschweinestall. Und dann haben meine Eltern mich gefragt, willst du das später irgendwann mal weitermachen? Hast du da Spaß dran? Da habe ich direkt gesagt, nein, das ist nicht mein Ding. Und jetzt probiert man wieder den Weg zurückzugehen, probiert wieder Tierwohlstelle zu fördern, hat aber die Baugesetze gar nicht angepasst. Das heißt, wenn du jetzt einen Stall wieder bauen willst, der offen ist, dann musst du trotzdem die Emissionswerte einhalten. Also du hast gar keine Möglichkeit, so einen Stall wieder zu bauen. Und das ist das, was hier immer so widersprüchlich ist. Du brauchst ein Artenschutzgutachten über ein Jahr lang, wenn du einen Stall bauen möchtest. Du brauchst so viele Baugesetze, die du erfüllen musst, dass es eigentlich unmöglich ist, überhaupt das Thema hier noch anzugehen.
Vor allen Dingen auch unmöglich, wenn es nur so ein kleiner Bestand ist, das hast du ja gerade angesprochen, gilt da der Grundsatz auch bei den Landwirten entweder wachse oder weiche?
Ja, das ist uns leider übergestülpt worden. Das heißt, die kleinen bäuerlichen Betriebe, die man ja immer fördern möchte, die sind überhaupt nicht mehr existenzfähig.
Ist das der Grund für das Höfesterben? Oder auch ein oder vielleicht ein wesentlicher Grund?
Absolut. Ne? Wenn du immer mehr arbeiten musst und durch die Regelungen, weshalb wir jetzt demonstrieren, würde uns ja ein Monatsgehalt pro Jahr wegfallen. Wenn Milchviehbauer sowieso schon im Schnitt am Tag, und da reden wir von 7 Tagen, 12 Stunden die Woche arbeitet und macht vielleicht mal 4 Tage Urlaub im Jahr, wie soll er diesen einen Monat noch auffangen? Wie viele Stunden soll er noch arbeiten? Plus den ganzen Papierkram, den er machen muss. Funktioniert nicht, ne?
Wo siehst du das Hauptproblem? Also ich habe mich selber auch beruflich durch ein paar Reportagen viel mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt. Ich habe bei einem Schweinebauer gedreht, der mir erklärt hat, früher hatten wir 100 Schweine und konnten dafür leben. Heute reichen 1000 nicht mehr aus. Und mein Sohn muss bei einem Lohnunternehmer noch nebenbei arbeiten gehen, weil bei 1000 Schweinen das Geld für die Familie eben nicht reicht. Das Gleiche habe ich in der Milchindustrie oder bei den Milchbauern gelernt, die ja seit Jahren darum kämpfen, dass es ein einigermaßen vernünftigen Milchpreis gibt, damit man als Landwirt, als Erzeuger davon leben kann. Und sie können es nicht.
Tja, wir werden ja auch so ein bisschen missbraucht von den Großkonzernen. Die haben immer ihre Gewinnspanne, wachsende Gewinne pro Jahr. Das heißt, es geht bei denen steil bergauf. Wenn du dann bei den landwirtschaftlichen Betrieben die Gewinne siehst, geht es steil bergab. Du hast zwar mal einen kleinen Peak jetzt drin gehabt letztes Jahr, aber grundsätzlich sind unsere Preise abhängig von dem, was uns bezahlt wird. Wir bauen Produkte an, Weizen und so weiter. Wenn du keinen Kontrakt hast, weißt du gar nicht, was du dafür kriegst. Und dafür arbeitest du ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang so ungefähr. Und wir sind abhängig, die Abhängigkeit.
Jetzt haben ja schon einige Höfe schon vor Jahren umgestellt, haben gesagt, Mensch, wir können doch unseren eigenen Hofladen machen. Eine Milchtankstelle kennen viele. Wir stellen um auf vielleicht auf Bio-Schweine und vielleicht sogar mit einer eigenen Schlachtung. Und dann stellst du fest, es kauft aber keiner. Es kommt keiner. Ist es dann auch so ein bisschen so eine Verbraucherfrage? Alle wollen Bio, alle wollen nachhaltig, alle wollen grün. Aber am Ende guckt jeder nur auf den Geldbeutel?
Ja, und das klafft ja gerade auch wieder auseinander. Das heißt, Grün und Umweltschutz funktioniert nur, wenn die Leute Geld in der Tasche haben und das bezahlen können, dieses teurere Produkt. Und durch die Situation jetzt gerade ist jeder verunsichert. Jeder probiert noch das zu sparen, was geht. Mhm. Und dementsprechend werden eben die teureren Produkte aus den Hofläden eher jetzt mal nicht gekauft. Ne? Und natürlich wieder neue Gesetze. Wenn du einen Milchautomaten hast, hast du genannt. Mhm. Dann gibt es jetzt wieder ein neues Gesetz, dass du einen Bon rausgeben musst, wenn irgendwas verkauft wird oder gekauft wird. Damit sind wieder viele Milchautomaten Schrott. Also die Investition, das ist ja unser Problem. Wir investieren und wir haben nie die Perspektive, dass das auch in 5 Jahren noch sich rechnet, die Investitionen.
Weil sich ständig auch was Politisches ändert, neue Bestimmungen, neue Gesetzgebungen.
Und deshalb traut sich keiner mehr, irgendwie noch Geld in die Hand zu nehmen.
Aber ihr traut euch jetzt, den Mund aufzumachen. Du warst selber bei den Protesten, auch bei den großen Protesten in Berlin dabei. Was bewegt euch da gerade?
Ja, wir lassen das eben nicht mehr mit uns machen. Das ist ein Maß voll, wo wir sagen, dieser Zustand muss sich ändern. Das hat jetzt die letzte Regelung, die kommen soll, hat zwar das Fass zum Überlaufen gebracht, aber alles, was davor passiert ist, ne, dass wir keine Planungssicherheit mehr haben, dass man nie eine klare Linie hat. Es kommen neue Gesetze raus, bevor überhaupt die Bauordnung nachgezogen hat. Man kann überhaupt gar nichts mehr planen, nichts mehr bauen. Und wenn man Geld aufnimmt bei der Bank, braucht man Planungssicherheit, um einen Kredit erfüllen zu können. Man muss einen Businessplan vorlegen. Den kann ja gar keiner mehr erfüllen.
Kann man das so sagen, dass das, wo es jetzt zum Schluss drum ging, ich glaube, das ging einmal um die Steuererleichterung oder vielmehr die Steuersubvention, die dann wegfiel, dass das im Prinzip nur das war, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Ja, genau. Also durch diese neue Maßnahme, wie gesagt, fällt im Schnitt jedem Landwirt ein Monatsgehalt weg im Jahr. Mhm. Und wir demonstrieren dafür einfach, dass wir unseren Job ausführen können, dass wir arbeiten dürfen. Keiner demonstriert für eine 35-Stunden-Woche und auch nicht für 5% mehr Lohn.
Ne? Was hättest du für eine Woche? Was würdest du sagen? Wie viele Stunden?
Auch bei mir ist es ja noch moderat. Ne? Ich bin ja so ein bisschen Lebenskünstler. Ich bin ja in vielen Bereichen unterwegs und habe jetzt nicht so einen harten Job wie ein Milchviehbauer. Aber wenn es hart auf hart kommt, da habe ich auch die 12 Stunden am Tag voll normalerweise.
Also die haben keine 40-Stunden-Woche, die haben schnell auch das Doppelte, ne?
Ja, 40-Stunden-Woche ist dann mittwochs schon. Also ist wirklich bei vielen so. Und das ist denen auch manchmal gar nicht bewusst. Ich gehe ja mit meinem Mikro immer hin und mit meinem Handy und befrage die Leute und sage dann immer, wie viele Stunden arbeitest du denn die Woche? Und dann sind die erstmal am Rechnen. Ja, 40. Und dann meine ich, aber du hast mir eben gesagt, du hast einen Nebenerwerbsbetrieb. Ja, 40 in meinem Job. Und dann sage ich, ja, aber du hast ja trotzdem noch die Landwirtschaft dabei. Das rechnen die gar nicht. Ne? Und dann sagt er, ja gut, dann komme ich so auf 70 Stunden. So verrückt ist das.
Du hast gesagt, dass du dich vielseitig aufgestellt hast, schon früh und schon lange. Jetzt in den letzten Jahren hat man dich auch immer mehr so auch in der Rolle des Multiplikators wahrgenommen. Ich möchte es mal so sagen. Also, dass du im Prinzip dein Handy als dein Arbeitsgerät genutzt hast, um auf Dinge, auf Missstände aufmerksam zu machen, die zum einen deine Berufsgruppe, die Landwirtschaft betreffen. Und das machst du ja bis heute. Naja, und dann bist du damals ins Ahrtal gefahren, als es diese Katastrophe gab und wolltest helfen und hast geholfen. Und ich glaube, dahinter muss man jetzt das dickste Ausrufezeichen machen, weil du ganz viele Menschen damit nicht nur mobilisiert hast, sondern auch bewegt hast. Wenn du jetzt mal so viele Jahre jetzt nach der Katastrophe, sind 2,5 Jahre jetzt danach. Wie blickst du jetzt rückwirkend auf diese Zeit?
Ich bin tatsächlich jetzt in den letzten Wochen extrem damit konfrontiert worden, weil wenn ich irgendwo auf eine Demo gehe, da sprechen mich die Leute alle aufs Ahrtal an und sagen, ich war auch da. Wegen dir bin ich da hingefahren und
so heißt auch dein Buch, ne? Wegen dir bin ich hier.
Wegen dir bin ich hier, genau. Also das ist der Titel ist, wird jetzt auch sehr oft wieder, oder war ich dort. Ne? Und das ist einfach. Rückblickend wird mir erstmal bewusst, was da überhaupt für ein Stein ins Rollen geraten ist. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also ganz, ganz ehrlich nicht. Ich war bei Koblenz jetzt auf einer Demo, in der Nähe von der Rheinzeitung vom Lidl. Und jeder hat mich da angesprochen. Jeder. Und dann hat eine Zuschauerin, ich habe ein Live-Video gemacht, irgendwie gemerkt, dass ich erkältet bin. Und die war gar nicht da auf der Demo. Die ist dann aus dem Nachbarort, war auch eine ehemalige Helferin und brachte mir Hustenbonbons.
Ach, das gibt's ja gar nicht.
Das sind so Sachen, da denkst du, das, wie gut die Menschen sind. Ne?
Das ist ja etwas, wir reden auch jetzt über soziale Netzwerke und wir reden darüber, dass da natürlich auch eine ganze Menge Mist passiert, dass dadurch auch, was Shitstorms und sowas angeht, eine ganz eigenartige Dynamik entstehen kann. Wir sind aber jetzt auch hier mit Robin Gut deswegen, weil wir natürlich auch zeigen wollen, dass wir über soziale Netzwerke eben auch eine ganze Menge positive Dinge erreichen wollen. Auch wir mit unserer Initiative, indem wir darüber reden, indem wir auch Multiplikatoren sind. Und genau das hast du ja auch erlebt. Und das fing bei der ATA-Katastrophe ja schon damit an, dass du hingefahren bist. Du hast sofort diese Not erkannt. Du wusstest, du hast in der Landwirtschaft eine echt breite Community. Da machst du ein Video und einen Aufruf und sagst, hey, ich glaube, wir brauchen noch einen Trecker, wir brauchen noch einen Radlader, wir brauchen noch einen Kipper. Was ist da passiert?
Die Leute haben einfach verstanden, dass die Situation real ist, die ich da zeige. Und dass da jemand spricht, der weiß, wovon er spricht. Das ist immer wichtig, ne? Dass du einen authentischen vor der Kamera hast und nicht jemand, der sich mit Dreck beschmiert. Ne? Und das haben die Leute einfach erkannt. Die haben meine Not gesehen, die ich selber als Person hatte. Die haben aber auch dann die Bilder gesehen, die dann das nochmal verdeutlicht haben und haben einfach gemerkt, dass sie helfen müssen.
Und dann hast du Aufrufe gemacht, hast gesagt, ey, ganz konkret, wir brauchen dies, das oder jenes. Und wie oft warst du verwundert, wie schnell das dann manchmal auch erledigt war?
Ständig. Ich habe einen Post gemacht, innerhalb von 2 Minuten war die Lösung da. Ich habe gesagt, wir brauchen hier trittfeste Arbeitsschuhe. Am nächsten Tag kam ein LKW mit 500 Arbeitsschuhen von einem Fabrikanten.
Ernsthaft?
Ja, das war immer so. Es war bei allem so. Dann rief von einem großen Hersteller für Schrauben und die haben überall Häuser. Man darf das ja hier wahrscheinlich nicht sagen, aber der rief dann auch jemand an und sagte, Herr Wipperfürth, können Sie bitte einen Post machen, weil die haben dann mitgekriegt, dass wir viel Verbrauchsmaterial brauchen, Sägen. Kettensägen, Ketten für Kettensägen und so weiter. Und die haben gesagt, bei uns darf jetzt jeder, der in der Flut hilft oder auch betroffen ist, sich eindecken mit Material für 1.000 Euro. Sei es Arbeitsschuhe, Arbeitsmaterial. Das war einfach unfassbar. Ich glaube, sowas hat Deutschland noch nie erlebt.
Ne? Ich glaube, da kannst du ein Ausrufezeichen hintermachen. Und ich habe so Sätze gehört, weil wir ja immer mehr anecken, weil wir immer mehr polarisieren, weil wir auch merken, wie schwierig das politisch geworden ist, dass es eher ein Gegeneinander und weniger ein Miteinander war. Und kurioserweise, obwohl es eine unfassbar unvorstellbare Katastrophe war, ich glaube, wir beide haben auch immer wieder darüber berichtet und erzählt, dass wenn man nicht selber hier gewesen ist, wenn man es nicht selber erlebt hat, dann kann man diese unvorstellbare, dieses Ausmaß gar nicht nachvollziehen. Und trotzdem, Markus, ist im Ahrtal ja eben trotz dieser Wahnsinnskatastrophe was ganz Unglaubliches passiert. Also Stichwort Solidarität.
Ja, das ist, es ist was passiert, wo ich auch selber schon lange nicht mehr dran geglaubt habe, dass wir wirklich, wenn es hart auf hart kommt, so dermaßen zusammenstehen, dass wir uns blind auf die anderen Menschen verlassen können, die uns gerade mit durch die Situation tragen. Das hätte ich nie gedacht, weil ich auch immer davon ausgegangen bin, wir sind eine Ellbogengesellschaft und das Ahrtal war wie eine andere Welt. Ich hätte mein Portemonnaie auch irgendwo liegen lassen, das wäre nie weggekommen. Das war ein tiefes Vertrauen, was du hattest, auch mit den Arbeitsgeräten, mit großen Baggern im Dunkeln zu arbeiten, mit 30 Maschinen auf 500 Quadratmetern so ungefähr. Da musst du schon wissen, was du machst und wie du es machst. Und das war so dieses Urvertrauen, was du auf einmal hast, in der Notsituation dich auf andere Menschen verlassen zu können.
Ich habe einen Satz gehört von einem Politiker, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Der hat nämlich Folgendes gesagt: Ich habe den Glauben an die Menschheit wiedergefunden, weil ihn das, genauso wie du es gerade beschreibst, so überwältigt hat, mit welcher Selbstlosigkeit die Menschen gekommen sind. Und jetzt reden wir auch über das Thema Nachhaltigkeit hier in diesem Podcast. Also ich ersetze dieses Wort ja lieber auch mit enkelfähig, weil es für die Zukunft sein soll. Und was ich im Ahrtal erlebt habe, und du sicherlich auch, ist diese Selbstlosigkeit auch von jungen Menschen. Da kamen auf einmal Studenten aus Hamburg. Mir haben Leute erzählt, da haben Leute einfach geklingelt, die haben gar nicht geredet, die sind einfach runter in den Keller und haben geschöpft.
Ja. Das ist ja
unangemeldet. Die waren einfach da.
Ich habe ja auch gesagt, dieser Spruch, die Jugend von heute, den kennen wir alle, auch aus unserer Jugend.
Ne? Ja klar.
Immer negativ verhaftet, da habe ich immer gesagt, Leute, die Jugend von heute, guckt mal hier hin, schaut euch das mal an, was die Jugend von heute drauf hat. Und es war einfach unfassbar, in welche Situation die sich auch begeben haben.
Ja, aber ist es nicht verrückt, Markus, weil wir das beide erlebt haben und dann, jetzt komme ich aus den Medien, ich bin Teil der Berichterstattung, wir reden über zum Beispiel über Klimakleber, über junge Menschen, die sich dann, ja, man muss es glaube ich so sagen, ein Stück weit auch radikalisieren, ne, wenn man sich auf eine Straße festklebt und damit auch zum Teil auch Rettungswege behindert. Aber und dadurch auch so ein Eindruck entsteht, so Friday for Future, was ja als Bewegung grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wo dann ja immer so ein Beigeschmack dabei ist, weil man denkt so, ja, es ist ja toll, dass ihr demonstrieren geht und wir verstehen auch, dass ihr euch für eure Zukunft einsetzt. Im Ahrtal waren Jugendliche und junge Menschen, die haben nicht nur geredet, die haben nicht demonstriert, die haben sich nicht festgeklebt, die haben gemacht.
Wir machen eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir nämlich bis zum 30. März ein paar Preise. Du kannst eine Wochenendreise für zwei Personen gewinnen oder ein Robin-Gut-Shirt oder einen Baum. Ja, richtig gehört. Im Rahmen unserer Baumpflanzaktion im Ahrtal würden wir für dich dort einen Baum pflanzen, wenn du gewinnst. Alles, was du machen musst, ist erstens diesen Podcast abonnieren. Zweitens, hinterlasse mir bitte eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse auch Sterne bei Spotify. Und drittens, erstelle dann einen Screenshot deiner Bewertung und schicke den per Mail an podcast@robin-gut.shop. Naja, und falls du zweimal in den Lostopf möchtest, dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal in Ruhe nachlesen.
Und irgendwie, darauf will ich gerade gehen und den Gedanken so ein bisschen mit dir teilen, bleibt so dieses Negative immer haften, ja, die sich festkleben, die protestieren, aber gar nicht so richtig was machen. Aber wir haben im Ahrtal eben genau das Gegenteil auch erlebt, dass es eben auch andere junge Menschen gibt. Toll.
Das ist ja auch das, was ich, wo ich der Meinung bin, man sollte als Staat den jungen Menschen viel mehr Verantwortung wirklich mal in die Hand geben. Zukunftsprojekte, wie kann ich Energie speichern, wie kann ich zum Beispiel ein Wasserkraftwerk oder Wasserspeicherkraftwerk bauen, bei uns in der Braunkohlegrube oder irgendwas. Da müsste man viel mehr die Universitäten, die Jugend mit einbinden, denen schon mal Verantwortung aufbinden, sagen, hört mal, wir haben dies und das Problem. Ich habe das zum Beispiel gerade das Thema mit einer Fähre, die hier geschlossen werden soll, wo ich mit jemandem von der Uni Aachen Kontakt aufgenommen habe und habe gesagt, wir brauchen hier einen alternativen Antrieb, habt ihr eine Idee? Und dann hat er gesagt, ja, wann sollen wir da sein? Dann gucken wir uns das an, kalkulieren euch das, dann probieren wir parallel Fördergelder zu beantragen und wir brauchen 2 bis 5 Jahre, dann haben wir die Fähre umgerüstet und die ist dann komplett autark.
Aber das ist ein klassisches Beispiel oder ein gutes Beispiel, Markus, für das Thema nicht quatschen, sondern machen. Quatschen dir zu viel? Also das muss noch sein und das noch sein, so von 90% auf 95% und von 95% auf 98% und eben nicht bei 100 sind, können wir ja nicht anfangen. Wenn wir so im Ahrtal geholfen hätte, dann würden wir ja heute noch Schlamm schippen, oder?
Ja, da wäre auch keiner geblieben. Wenn wir nach den normalen Szenarien, jetzt müssen wir erstmal den Schlamm hier untersuchen, dies, das und jenes, da wären alle weg gewesen. Die Zeit hat keiner.
Wir reden übrigens im Ahrtal von der Zeit, wo, das war die Hochzeit von Corona. Kurioserweise irgendwie, da gab's auf einmal keine Maske mehr. Ich meine, ich will das jetzt hier gar nicht auf so eine falsche Ebene bringen. Ne? Nur irgendwie, da hat es keinen interessiert und ja, man könnte fast sagen, als hätte Corona um das Ahrtal dann in der Zeit einen Bogen gemacht. Ne?
Ja, ja, na gut, da gab's ja ganz andere Probleme und ja. Gehustet hat trotzdem jeder wegen dem Staub, der dann in der Luft war. Und man muss einfach mal gucken, wie wir uns selber im Weg stehen. Ne? Wenn ein junger Mensch was anpacken möchte, ein Unternehmen eröffnen möchte, welche Hürden der erst überspringen muss, sei es die Genehmigung für irgendwelche Dinge oder ja eben andere Nachweise. Und das ist einfach schwierig. Du kannst der Kreativität keinen freien Lauf lassen in Deutschland. Das ist das Problem, wodurch viele gehemmt werden. Ich glaube, wenn man das in eine andere Richtung lenkt, dass man einfach sagt, macht mal, wir haben das Problem und wir brauchen jetzt Lösungen. Fangt mal an, dann haben wir die Lösungen direkt.
Wie sehr hat dich das Ahrtal geprägt im negativen Sinne vielleicht auch, weil du Erfahrungen gemacht hast, die du so nicht mehr wiederholen möchtest oder die du nicht mehr erleben möchtest, aber eben auch im positiven Sinne?
Also im positiven Sinne hat mich das bestärkt in vielem, was ich so mache. Ne? Ich möchte immer was Gutes erreichen und ich möchte immer die Leute mitnehmen. Deshalb mache ich auf Social Media, weil ich da Menschen mitnehmen kann. Ich möchte, dass die Menschen über Dinge nachdenken. Wenn ich irgendwie eine Umweltsauerei gerade sehe oder beobachte, wenn es viel regnet, dass zum Beispiel Kläranlagen hier dann ihre Schotten zum Teil öffnen und dann geht die Suppe innen rein, das weiß keiner. Und ich probiere jetzt solche Sachen publik zu machen. Ich möchte die Leute einfach darauf aufmerksam machen, dass wir eben hier Probleme vor Ort haben, die wir gemeinsam vielleicht ja auch lösen können. Und möchte die animieren, daran teilzunehmen.
Und dieses Animieren und Mobilisieren hat eben auch eine Kehrseite. Auch diese Erfahrung hast du leider im Ahrtal machen müssen, dass es Hater gibt, dass es Neider gibt. Ist das der Preis, den man zahlen muss, wenn man derart, man kann ja schon sagen, auch polarisiert, es gefällt halt nicht jedem, was du machst. Wobei man sich manchmal fragt, genauso wie jetzt vielleicht auch der eine oder andere bei uns ein Haar in der Suppe findet, aber wo ich immer denke, wenn es doch tendenziell eher das Gute ist und das Richtige, warum regst du dich darüber auf? Aber du hast leider auch diese Erfahrung machen müssen.
Ja, aber das ist, glaube ich, menschlich. Ne? Ich weiß nicht, wer als guter Mensch irgendwie nicht irgendwelche Hater nach sich gezogen hat. Warum ist Jesus ans Kreuz genagelt worden, ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber im Endeffekt ist es ja so. Ne? Wenn es irgendwen gibt, der irgendwas Gutes tut, dann gibt es wieder Leute, die das nicht können. Und dieses Dramadreieck beschreibt das ja hervorragend. Und das muss man erstmal kapieren, was dann passiert. Ne?
Hat dich das abgehärtet?
Ja, ja. Also ich glaube, mir kann nicht mehr viel passieren. Ne? Das habe ich aber auch jetzt Menschen gesagt, die jetzt auch irgendwie probieren, was Gutes zu machen und das über eine breite Reichweite und sich nach vorne stellen. Denen habe ich direkt gesagt, was jetzt als nächstes passieren wird. Und das tritt auch genauso ein. Das ist eigentlich immer so. Es gab wohl mal einen bekannten Koch, der hat in jedem Krisengebiet für die betroffenen Menschen gekocht. Auch der ist durch den Dreck gezogen worden. Das ist leider so. Das steckt in dem. Das Böse ist leider Neid und Missgunst steckt in der Menschheit drin.
Und das Schlimme ist, finde ich, Markus, dass das so viel Raum bekommt. Also ich meine, ich habe das ja auch im Ahrtal zum Teil erlebt und habe ich immer gesagt, ja, das ist so. Am Anfang habe ich einen Fehler gemacht und dachte, ich kann mit den Leuten diskutieren. Wir reden ja vielleicht über 10-15%. Ich habe das immer so als kritische Masse bezeichnet. Und dann stellst du fest, du kannst mit denen eh nicht diskutieren. Und ja, ist das etwas, was man so abtun muss und akzeptieren muss, dass es immer irgendwie einen Gesellschaftsteil gibt, egal ob in der Landwirtschaft, im Sport, in der Politik, ja, wo du da ein Stück weit damit leben musst. Wie soll ich es jetzt sagen, dass sie nicht so richtig ticken?
Ja, das ist einfach so. Ne? Das kennst du doch aus dem Sportverein oder aus irgendwelchen anderen. Du hast immer irgendeinen Prozentsatz dabei, wo du sagst, ja, musst du akzeptieren, die kriegst du eh nicht geändert. Hm. Das ist bei mir auch so. Ich gebe da gar keine Energie rein, zu probieren, die Menschen zu ändern. Die haben ihre Meinung und das muss einfach so sein. Und wenn du jetzt das Gegenteil behauptest, das bringt nichts, weil die müssen dabei bleiben. Weil sonst würden sie sich selbst ja in Frage stellen, dass sie einen Fehler gemacht haben oder müssten zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das können die wenigsten Menschen selbstkritisch sein.
Du hast wesentlich dazu beigetragen, zumindest in deiner Rolle des Multiplikators, dass viel Aufmerksamkeit auf das Ahrtal kam, dass da viel auch in Bewegung kam. Hast du das Gefühl, man ist da auf einem guten Weg?
Nee, leider nicht. Ich glaube, die erste Zeit, das war die Aufbruchstimmung, wo wir viele Menschen getragen haben. Aber wenn du jetzt mit vielen Menschen sprichst, danach ist es ziemlich runtergegangen, nachdem die normalen Mechanismen wieder gegriffen haben. Wir sind zu schwerfällig mit vielen Gesetzen, mit vielen Anträgen, mit vielen Standards, die wir eingeführt haben. Und da kannst du auf so eine Katastrophe eben nicht mit schnell reagieren. Bei uns darf so eine Katastrophe nicht passieren in Deutschland, weil dann haben wir ein dickes Problem.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind damals vom Bund insgesamt 30 Milliarden bereitgestellt worden. Ich meine 16 für NRW und 14 für Rheinland-Pfalz oder umgekehrt. Also eine Wahnsinnssumme. Und wenn ich auch da richtig informiert bin, ist erst ein Bruchteil 2,5 Jahre nach der Katastrophe dieses Geld in den Kreislauf gebracht worden.
Ich glaube 1, noch was.
Ne? Ja.
Das musst du dir mal vorstellen.
Also wir reden hier von Menschen, die, also erstmal, es sind Menschen ums Leben gekommen, was der Verlust seiner Angehörigen, was schon schlimm genug ist. Ich weiß nicht, wie viele Häuser insgesamt zerstört worden sind, abgerissen worden sind, neu aufgebaut werden muss. Also jeder, der schon mal da war, hat diese Bilder direkt im Kopf. Und es kommt einfach nicht in Gang, weil es hier eine Vorschrift gibt, da eine Vorschrift, hier noch was und da noch was. Und du denkst dir, Mensch, die Gelder sind doch da, jetzt baut doch einfach wieder auf. Ich meine, ihr wollt doch, dass die Menschen auch hier in ihrer Heimat bleiben. Nochmal die Frage, stehen wir uns da irgendwie ein Stück weit auch selber im Weg?
Ja, absolut. Das ist, man kann das nicht verstehen. Wenn du nichts mehr hast, du hast kein Geld mehr, du hast überhaupt gar nichts mehr, keine Erinnerung. Und dann 2,5 Jahre später, es gibt ja Leute, die sind jetzt das dritte Jahr, glaube ich, durch den Winter gegangen ohne Heizung. Ne? Das darf es doch nicht geben in einem der reichsten Industrienationen der Welt. Also das. Und da bin ich auch raus bei dem Thema, weil das macht dich kaputt. Wenn du nur sowas mitkriegst und du bist ja machtlos, du kannst nichts dagegen tun. Und dir wird ja von politischer Seite immer erzählt, ist alles gut. Das gibt's nicht. Jeder hat eine Heizung mittlerweile. Es wurde ja schon 3 Wochen nach der Flutkatastrophe gesagt, die Infrastruktur wäre wieder in Ordnung.
Ja.
Das sind so diese Behauptungen, die dann aufgestellt werden. Und wenn du selber weißt, wie es wirklich ist und mit den Menschen zu tun hast, dann irgendwann bist du selber, musst du dich rausziehen.
Nachhaltig unterwegs sein heißt ja auch, so einen Masterplan zu haben, langfristig zu denken. Wir kommen gleich noch auf unsere Baumpflanzaktion, weil das ist ein sehr langfristiges Projekt. Bedeutet aber eben auch, man braucht dafür viel Motivation, viel Energie, viel Glauben daran, dass es sich auf lange Zeit auszahlt. Woher nimmst du deine Energie?
Tja, ich lebe ja mit der Natur und mit meiner Familie in der Natur sozusagen auf einem Bauernhof und habe mit Tieren viel zu tun. Ich habe ja so eine schöne Welt, in die ich immer wieder zurück eintauchen kann. Und von da aus gehe ich ja dann immer wieder, nicht in den Krieg sozusagen, aber ich gehe an Stellen, wo es eben nicht schön ist. Ja. Und die Kraft hole ich mir immer zu Hause wieder zurück. Ne? Das ist einfach meine Akkuladestation.
Jetzt ersetze ich gerne den Begriff Nachhaltigkeit durch enkelfähig, weil es für mich mehr Kopfkino ist. Wie würdest du Nachhaltigkeit beschreiben? Also wie würdest du das anderen erklären, damit da auch ein bisschen mehr Kopfkino ist?
Also ich glaube, das hatte ich auch hier in deinem Zettel ausgefüllt. Nachhaltig heißt für mich zum Beispiel, dass der unseren Hof gebaut hat, 1865, ich weiß nicht, wer es war, der hat das wahrscheinlich mit dem Gedanken gemacht, enkelfähig. Ne? Ich baue jetzt hier einen Hof, wir roden jetzt hier den Wald. Wir machen das Land jetzt urbar, wir bauen jetzt hier Lebensmittel an, damit hier die Menschheit gesund und in Frieden und überhaupt leben kann. Mhm. Und der hat was Nachhaltiges geschaffen, weil ich lebe immer noch in dem gleichen Haus, was 1865 gebaut worden ist. Und ich musste keine modernen Baustoffe oder irgendwas verwenden. Das heißt, das Haus ist mit Steinen so gebaut worden, dass es immer noch funktionsfähig ist. Und das ist für mich Nachhaltigkeit. Auch, dass wir Lebensmittel immer noch auf den Flächen anbauen und sich die Bodenqualität ständig verbessert, weil wir das analysieren lassen. Wir lassen den Boden analysieren. Wir probieren dann eben, den so zu bearbeiten und Stoffe zuzufügen, dass die Fruchtbarkeit weiter wächst. Und das ist für mich nachhaltig, dass ich irgendwann vielleicht oder in 200 Jahren hier wieder einer sitzt und sagt hier, der hat irgendeiner im Jahr 2016, haben wir irgendwie nachgeguckt, nochmal geschafft, die Bodenqualität zu erhöhen und die Erträge dadurch zu steigern. Mhm. Der muss schon nachhaltig gedacht haben, ohne dass ich weiß, wer es ist.
Jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass viele, glaube ich, auch mit dem Wort Nachhaltigkeit eher so was Ökologisches verbinden. Das hat was mit, vor allem mit Natur zu tun, aber inwieweit ist für dich die soziale Nachhaltigkeit, also eben dieses Enkelfähige, mindestens genauso wichtig? Oder welche Rolle spielt das für dich?
Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Wenn wir von Natur sprechen und wie gesagt, wir haben ein Haus, was über mehrere hundert Jahre bewohnt werden kann, dann muss ich keine Baustoffe irgendwo zusammenführen aus irgendwelchen Teilen der Welt, um wieder ein Haus zu bauen, weil es nach 30 Jahren kaputt ist. Das ist für mich nachhaltig, dass ich Sachen lange tragen kann, ob sie Schuhe sind. Nachhaltigkeit ist für mich, dass ich, wenn ich irgendwann die Erde verlasse, möglichst kleinen Fußabdruck hinterlasse. Wo man sagen kann, hier, da war Wipperfürth mit dran schuld, dass hier die Natur nicht mehr existieren kann.
Ist das auch etwas, wo man das mehr so als Gesamtbilanz, auch als persönliche Gesamtbilanz betrachten muss und weniger so als Einzelmaßnahme? Ich will auf folgenden Gedanken dabei hinaus. Angenommen, du kommst jetzt hier mit dem Auto hin und fährst halt eben nicht mit dem Fahrrad, unabhängig davon, dass es vielleicht dann auch jetzt zu weit ist. Aber das ist eben so die Einzelmaßnahme, ich hab einen Urlaub gemacht, wo du geflogen bist oder vielleicht sogar eine Kreuzfahrt, dass das immer so als schwerwiegend, weil es eben nicht nachhaltig ist, angesehen wird. Dabei aber so viele gute Maßnahmen, die man ja parallel macht, so unter den Teppich fallen. Weißt du, so glaubst du, dass es wichtig ist für die Zukunft, dass wir mehr dazu hinkommen, dass wir uns mehr in so einer Gesamtbilanz betrachten, was so unterm Strich bei jedem von uns rauskommt?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist zwingend notwendig. Das ist auch das, was ich meinte mit Fußabdrücke auf der ganzen Welt. Dass wir wirklich mehr auf Regionalität wieder schauen, dass wir einfach schauen, wo kommen unsere Produkte her, wie sind die angebaut worden. Dass die Normen, die wir hier in Deutschland erfüllen müssen für landwirtschaftliche Produkte, die wir hier anbauen, eben auch wirklich nur hier vermarktet werden dürfen. Dass wir nicht sagen, wir holen jetzt Getreide aus anderen Ländern und dann wird festgestellt, da sind Spritzmittel feststellbar, die sind seit 30 Jahren hier verboten. Dann funktioniert das System nicht mehr. Dann wird es einfach umgangen. Ne? Und das ist einfach wichtig, dass wir da hinkommen, ein System aufzubauen mit bestimmten Regeln, aber die Regeln dann auch für alles gelten, was hier mit uns in Verbindung steht.
Jetzt haben wir gerade auch lange übers Ahrtal gesprochen, dein Engagement und was die Natur dort leider zerstört hat. Zutiefst nicht nachhaltig, ne? Weil das, was da passiert ist, das hat sich in unser aller Gedächtnis gebrannt. Und jetzt gilt es dort, langfristig wieder was aufzubauen. Und da braucht man verdammt langen Atem. Was glaubst du, was die Menschen dort am meisten benötigen?
Wenn man das Ahrtal kennt vor der Naturkatastrophe und jetzt sieht, dann glaube ich, brauchen die Menschen ganz dringend das alte Bild zurück. Und da gehören auch Bäume zu. Mhm. Da gehört eine funktionierende Natur zu. Und da gehört ein Bild zu, was einen wieder in das zurückbringt, wie man da gelebt hat.
Ich habe ein Bild gesehen, Markus, und da war ich so schockiert, weil ich muss zugeben, es kann sein, dass ich durchs Ahrtal mal gefahren bin, aber nie bewusst. Ich habe da nie an einem Weinfest teilgenommen oder und von daher kenne ich eben nur die Bilder, wie wunderschön dieses Tal vorher ausgesehen hat. Ich meine, ich habe ein Bild gesehen von einem Sportplatz, ich weiß nicht, ob es in Dernau war. Und wenn du das vorher siehst mit der ganzen Natur, wirklich mit den Bäumen, mit den Flächen drumherum, und dann hat diese schlimme Katastrophe eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und ja alles mitgerissen. Da blieb ja nichts mehr. Und ich habe diese beiden Fotos gesehen. Und also wenn man, und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt für alle die uns vielleicht unterstützen wollen, auch bei unserer Baumpflanzaktion, nämlich für alle die das nicht gesehen haben. Wie oft musstest du erklären, dass man das, was man jetzt selber hier gerade sieht, du und ich mit eigenen Augen, dass man das nicht für andere transportieren kann? Weil wie oft hast du das Wort unvorstellbar benutzt?
Ständig. Und ich weiß ja auch, wie geschockt ihr alle wart, als ihr dann das erste Mal da wart.
Ja.
Weil diese Bilder sind ja zweidimensional, sage ich mal, und durch eine Kamera verzerrt. Ich habe ja probiert, eben auch Leute wie dich, die man kennt aus dem Fernsehen, hinzukriegen, damit mal einem bewusst wird, was hier wirklich passiert ist.
Ja, ich kann euch an die erste Begegnung, das war ein Samstag, ich werde es nie vergessen, und dann sagst du, dann steig mal ein und jetzt fahren wir mal los.
Ja.
Und ich meine, es war nachher echt eine schweigende Fahrt. Also allein diese Wassersäule, ne? Also die höchsten Scheitelpunkte waren 10, 11 Meter, glaube ich. Ne? Also wo du diese braune Markierung gesehen hast. Und du hast gesehen, wo der Fluss war. Und der hat ja normalerweise 40, 50, 80 Zentimeter. Und dann fährst du an diesen Häusern vorbei, die 100 Meter weiter sind und haben diese 100 Meter hohe, 100, diese 10 Meter Wassersäule, also diese Schlammspur. Und du denkst dir, das kann gar nicht wahr sein. Wo soll das Wasser hergekommen sein?
Ich weiß noch, wie du in Altenburg in dem Krater oder am Krater standest, am Tunnel. Und
das war Wahnsinn.
War ja der arme Kerl, jetzt muss er eine ganze Menge verarbeiten. Also ist, glaube ich, so ist es ja jedem gegangen. Ich meine, du hast ja direkt die volle Ladung gekriegt. Also Martin Rütter, mit dem bin ich ja gar nicht bis dahin gefahren. Aber du warst ja eigentlich zu einem Zeitpunkt da war ja eigentlich noch gar nichts gemacht. Da war ja nichts passiert. Da musst du ja schon gucken, ob du mit dem Auto überhaupt dahin kommst.
Ich kann mich an die Eisenbahnbrücke erinnern, wo dieses Stück abgerissen worden ist durch die Wassermassen, durch diese Wucht. Und da lag dieses Stück, ja, so wie, als wenn du es rausgerissen hättest und jemand hätte dieses große Stück Brücke am Ufer so abgelegt.
Ja. Das wiegt ja auch keine 50 Kilo. Da reden wir von 500, 5000 Kilo Stücken oder was, ne? Das kann eben keiner verstehen. Deshalb war es mir wichtig, euch dahin zu holen, wirklich die Wahrheit, die Realität zu zeigen, dass das nicht eine Sache ist. Ich bin dahin gefahren, ich dachte, bist du abends wieder zurück, dann machst du ein bisschen Schlamm mitscheppen und so weiter, guckst, dass die Kreuzung wieder in Ordnung sind und die Feuerwehr durchkommt. Das war meine naive Vorstellung. Und ich bin ja direkt, ich hatte keinen, der mir das erklärt. Es konnte sich keiner erklären, der da war. Keiner konnte irgendwas erklären. Keiner wusste, was hier passiert ist. Die Erkenntnis ist ja erst mit jedem Meter gekommen, die wir da aufgeräumt haben. Und deshalb war es einfach wichtig, dass so Leute wie du da hingekommen sind. Sonst hätte man das schön unter dem Teppich des Schweigens, glaube ich, nicht publik gemacht.
Und dann ist aber trotz allem auch durch so Aufmerksamkeit und durch solche Videos, auch speziell von dir mit deiner Reichweite, ist diese Welle der Solidarität entstanden, was, glaube ich, den Menschen in der ganz schwierigen, krassen Zeit sehr geholfen hat. Und jetzt ist ja was passiert, was du ja eben auch, glaube ich, beschrieben hast, wo gerade jetzt im Winter, es ist grau, es ist dunkel, so eine gewisse Trostlosigkeit, dieses schöne Bild von eins, das ist immer noch nicht da. Ja, und das wollen wir jetzt ein Stück weit versuchen zurückzugeben mit unserer Baumpflanzaktion. 27. März, wir sind in Müsch, das ist der obere Ahrverlauf, aber auch da hat die Flut schon wahnsinnige Zerstörungen geleistet und wir haben da eine Fläche gefunden, wo wir unsere ersten Bäume pflanzen können. Und wir haben uns vorgenommen, Markus, wir hauen jetzt mal einen raus und sagen 10.000 Bäume. Zack, pflanzen wir jetzt da.
Warum nicht? Das Ahrtal kann es gebrauchen für einen kleinen Bereich. Da fehlen mit Sicherheit noch mal einige 100.000 Bäume, Sträucher und Sonstiges. Und mich freut es, wenn es wieder vorwärts geht. Ich bin damals tatsächlich, wenn wir Heu geholt haben, in der Eifel bin ich viel mit dem LKW gewesen. Dann bin ich durchs Ahrtal nach Hause gefahren. Es gab eine kürzere Strecke, aber das Ahrtal war für mich wie eine Eisenbahnlandschaft. Und das war für mich wie Urlaub. Und ich bin dankbar, wenn es wieder so wird.
Genau. Und wir werden oft gefragt, ja, warum jetzt vielleicht auch ausgerechnet so diese Fläche? Ich meine, jeder weiß, das ist jetzt auch nicht mal eben so organisiert. Du weißt selber besser als ich als Landwirt, dass es der Natur am Ende in der Gesamtbilanz übrigens auch egal ist, wenn man das jetzt mal nur als reine Naturmaßnahme sieht, ob die Bäume jetzt hier oder da gepflanzt werden. Aber natürlich ist uns natürlich ganz wichtig, dass wir mit der Aktion auch eine ganze Menge Symbolik transportieren, eine ganze Menge Hoffnung, eine ganze Menge Emotionalität. Also wir wollen, du bist am 27. dabei, Willi Hartmann, dürfen wir auch verraten, ist auch mit dabei. Ich habe aus meinem Bekanntenkreis, auch so eine, also aus meiner Medienwelt, den einen oder anderen prominenten Unterstützer mit, du hast gerade Martin Rutter angesprochen, den könnten wir eigentlich auch fragen, oder?
Ja, frag doch mal. Was? Der hat sicher Zeit.
Martin, falls du das jetzt gerade sehen solltest, weil der Markus dir natürlich von der Podcast-Folge einen Link schickt, 27. März, es ist ein Mittwoch, ich weiß, also der Tag steht aber jetzt fest. Wir wollen uns schon am 26. abends treffen, so eine Art Come-Together, wollen vielleicht eine kleine Talkshow organisieren, wo wir den Prominenten auch nochmal genau das erzählen und näher bringen, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Also Martin und alle anderen, wenn ihr euch angesprochen fühlt und wollt uns unterstützen, dann meldet euch. Wäre doch super, oder?
Auf jeden Fall. Je mehr, desto besser.
Genau. Also, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. 27. März, die ersten 10.000 Bäume, die Robin Gut, unsere Initiative für nachhaltiges Leben, ins Leben rufen will, indem wir im Ahrtal Bäume pflanzen mit der Unterstützung von Markus Wipperfürth. Wenn du dir was wünschen kannst, so im nachhaltigen Sinne, so für dein Leben, für die Zukunft, mit all deiner Lebenserfahrung, die du ja jetzt schon hast, was würdest du dir wünschen?
Dass wir tatsächlich energieautark werden in Deutschland.
Das kriegen wir wie hin?
Wir brauchen viele Speichermöglichkeiten. Energie zu produzieren schaffen wir ja im Sommer und wenn Wind ist, dann wissen wir gar nicht, wohin damit.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also das ist mein Wunsch, dass wir wirklich energetisch unabhängig werden, sei es die Lebensmittelenergie, die wir brauchen für unser tägliches Leben. Das heißt, wir müssen mehr Gemüse und Obst anbauen können, dass die Gesetze dafür geschaffen werden und die Energie, die wir zur Produktion von Industriegütern und fürs tägliche Leben brauchen.
Ja, ja, das ist, also energieautark ist ein großes Feld. Damit hat sich jetzt Robin Gut noch nicht beschäftigt, mit vielen anderen Dingen aber auch. Trinkst du eigentlich Kaffee?
Ja.
Ja. Wir haben unseren eigenen Robin Gut Kaffee. Und weißt du, was das hier ist? Das ist eine home-kompostierbare Kaffeekapsel. Ui. Also, es gibt einen bekannten Hersteller und da passt diese Kapsel rein. Funktioniert ganz gut. Und wenn du diese Kapsel benutzt hast, dann ist das quasi wie Kompost. Das ist wie Dünger. Kannst du dann bei dir irgendwie auf den Mist schmeißen oder so. Und innerhalb von ein paar Wochen ist das Ding verrottet.
Sowas finde ich zum Beispiel genial, weil das war immer das Argument gegen diese Kaffeemaschine. Deshalb habe ich auch keine, weil das einfach zu viel Müll produziert.
Ja, aber wenn du einen frischen, leckeren Kaffee haben willst und du willst halt jetzt nicht so ein großes Paket Bohnenkaffee kaufen, dann ist das tatsächlich wirklich ein, also deswegen unterstützen wir das auch von Robin Gut, wirklich ein ideales Produkt, weil du machst dir ein oder zwei leckere Kaffee und du brauchst bei diesen Kapseln tatsächlich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also dachten wir im nachhaltigen Sinne etwas, wo wir uns gerne mit unserem Namen für bereit erklären, das mit zu unterstützen.
Finde ich geniale Entwicklung, wirklich. Ich weiß, dass Folie durch Maisstärke und so weiter produziert werden kann. Und das ist wahrscheinlich auch ein Stärkeprodukt.
Stärke ist da drin, Glucose und Zucker.
Mega. Ja. Du kannst ja direkt in Kaffee schmeißen und umrühren, da ist ja direkt Zucker drin. Ne?
Ja.
Also finde ich bin überrascht, dass es das gibt. Tolle Entwicklung.
So, das ist das, was wir so mit Robin Gut alles vorhaben. Wir haben eine Menge vor. Wir wollen darüber zukünftig gerne in weiteren Podcast-Folgen reden mit Menschen wie mit dir, aber eben auch mit anderen. Und zum Schluss von meinem Podcast, da stelle ich immer die Frage, gibt es Menschen, die du kennst oder von denen du glaubst, dass ich sie kennenlernen müsste, die an deiner Stelle auf dem Stuhl Platz nehmen sollten? Also eine Empfehlung, wo du sagst, Mensch, Robin Gut, Initiative für nachhaltiges Leben. Also wir haben jetzt mal eben von Martin Rütter gesprochen. Wir brauchen ja auch immer wieder prominente Unterstützung. Den lasse ich jetzt mal außen vor, das wäre jetzt zu einfach. Aber wüsstest du jemanden, wo du sagst, boah, Dieter, frag doch mal, wäre doch ein cooles Gespräch.
Den kennst du sogar und der hat so unfassbar viel in seinem Leben schon probiert, auch mit nachhaltigen Energiemöglichkeiten, Kraftstoffen. Das ist tatsächlich Christian Lohmeier.
Ach.
Da hast du einen Gesprächspartner, der kann dir aber einiges über sowas hier erzählen.
Ja gut, ich kenne ihn wirklich, also im besten Sinne ein Dampfplauderer, ne? Das ist ja einer, ich habe für die Ahrtal-Dokumentation, habe ich ihn in meinem ersten Interview gehabt. Puh, das ist, also, wenn du den einmal vom Lasso loslässt, da gibt es keinen Halt mehr. Aber sehr wissend. Also, alles, was der sagt, denkst du dir, das hat wirklich Hand und Fuß. Also ein toller Gesprächspartner. Also, gute Idee.
Ja, der hat wirklich in seiner Studienzeit und so mit Rapsöl und so weiter experimentiert. Das ist ja die Frage, warum fahren wir kein Raps im Moment? Du in deinem Bus zum Beispiel. Das wäre doch alles möglich. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, wir haben die Lösung für viele Probleme. Als Landwirte.
Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war so eine Robin Gut-Folge, wo man eine ganze Menge gelernt hat. Vor allem, dass man nicht nur dich als Menschen, auch eure Berufsgruppe, ihr als Landwirte, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommen hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Kernbotschaft, die wir transportieren wollen. Wieder mehr ins Gespräch kommen, wieder mehr so ein Miteinander, weniger so in diesen Polen, in diesen Extremen denken. Auch lernen, mal zu akzeptieren, auch eine Meinung. Ich muss ja auch nicht immer mit deiner Meinung konform gehen, aber trotzdem kann ich sagen, war es ein geiles Gespräch, wobei ich sagen muss, du hast mich mit den Punkten, die du erwähnt hast, komplett überzeugt. Ich bin froh, dass wir ja diese Robin-Gut-Gelegenheit genutzt haben. Insofern schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Also, Markus Wipperfürth, gerne seinem Kanal folgen. Also hat viele Follower auf Facebook. Bist du auch bei Insta?
Ja, ein bisschen.
Ja, wobei man auch da aufpassen müsste. Da gibt es mittlerweile ja auch Fake-Profile. Ne? Also Facebook. Hat einen großen Kanal auf Facebook, 500.000 Reichweite. Dann wisst ihr, ihr seid richtig. Ihr könnt uns folgen. Ganz wichtig, schreibt uns auch gerne eure Meinung. Wir lesen uns das durch. Wir nehmen auch Vorschläge an. Markus hat den Christian Lohmeier vorgeschlagen, den werde ich natürlich jetzt auch ansprechen. Und wenn ihr der Meinung seid, Mensch, da ist eine geile Initiative, da ist ein tolles Unternehmen, die nachhaltig unterwegs sind oder coole Gesprächspartner, wir freuen uns über eure Tipps und dann kommen so Gespräche raus wie jetzt mit Markus und dann sage ich Robin Gut, weil es gut werden muss.
Super, danke dir.
Gerne.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man den Deckel auf so einen Podcast machen kann. Eine wirklich ehrliche erste Folge. Das ist, glaube ich, mein Fazit. Markus Wipperfürth, ein Mann, der insofern Wort hält, weil er das sagt, was er denkt. Und ich glaube, er macht selber auch gar kein Hehl daraus, dass er mit dem, was er sagt, nicht immer richtig ist oder liegt. Aber er setzt sich kritisch mit den Dingen auseinander. Er ist streitbar, ja. Aber er ist auch ergebnisoffen. Wenn man mit ihm argumentieren will, kann man das gerne machen. Er stellt sich einer Diskussion und ist gerne bereit, in Gesprächen Rede und Antwort zu stehen. Und das hat er heute in meinem Podcast getan. Und ich finde, bei ihm ist deutlich geworden, was ein Stück weit, wenn man das so sagen darf, das Geheimnis seines Erfolges ist. Er ist einfach so, wie er ist. Und ich glaube, dass die Menschen das spüren. Und ein Stück weit braucht es mehr solcher Menschen, die offen sind, ehrlich, direkt und vor allem auch authentisch. Und deswegen war es mit ihm, ja, und richtig guter Robin Hood Start. Robin Hood mit Dieter Könnes.